2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schwega kotzt. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Freitag, der 9. August 2024 und warum ich auf dieser Jahreszahl so rumreite, das hört ihr jetzt gleich. Ich bin Tim und begrüße euch zu einem vor dem Spiel Spezial mitten, oder was heißt mitten, nicht in der Sommervorbereitung, sondern quasi schon kurz vor Ende der Sommervorbereitung für die neue Bundesliga-Saison. Und bevor wir aber den Blick auf die neue Bundesliga-Saison werfen wollen, weil ja, der FC St. Pauli ist jetzt Erstligist, wollen wir uns mit etwas befassen, was 100 Jahre zurückliegt. Wir machen heute ein VDS-Spezial und zwar über das Spiel des FC St. Pauli gegen den Eimsbüttler Turnverein. Verband, jetzt habe ich Verein gesagt, ist mir wahnsinnig unangenehm, aber der ETV wird es mir hoffentlich verzeihen, es ist der Turnverband. Gegen die hat der FC St. Pauli nämlich am 10. August 1924 sein allererstes Pflichtspiel bestritten. Wie der FC St. Pauli damals genau gespielt hat, mit wem der FC St. Pauli gespielt hat, wo er überhaupt gespielt hat, wie das alles organisiert war und warum 1924, ob trotz dieser großartigen Bedeutung, nicht das Gründungsdatum des FC St. Pauli ist, darüber spreche ich heute mit Christopher Radke, der Teil des Kuratoriumsteams des FC St. Pauli Museums ist. Und die Stimme kennt ihr vielleicht, weil ihr habt diesen tollen Podcast FCFSP Geschichten, das N in Klammern, vielleicht auch schon mal gehört. Toller Podcast, tolle Zeitreisen immer in die Historie unseres wundervollen FCSP. Moin, Christopher.
Ja, moin.
Genau, Christopher, erzähl mir doch mal. Der FC St. Pauli hat am 10.08.1924 sein erstes Pflichtspiel gespielt gegen den ETV. Wie ist denn das eigentlich ausgegangen?
Ja, also genau, der FC St. Pauli macht sein erstes Pflichtspiel, also in der Saison 24-25 am 10. August. Und wie es sich natürlich für den FC St. Pauli gehört, geht das Spiel erstmal mit 1:9 verloren.
Ei. Ja, das ist natürlich ein Bummer jetzt hier zu Beginn der Sendung.
Ja, du weißt ja, wie das ist beim FC St. Pauli. Da, Erfolg und Misserfolg liegen ganz nah beieinander.
Ja. Wer war denn damals dabei? Wie war das Team damals zusammengesetzt? Also waren das Spieler, die auch dann noch lange eine Geschichte mit St. Pauli hatten oder war das eher so eine Truppe, die sich relativ schnell änderte dann?
Ja, also die Struktur beim FC St. Pauli 1924-25 war eigentlich relativ klar und zwar nur Spieler oder eigentlich zu 90% nur Spieler aus der eigenen Jugend, eigentlich auch vorrangig aus dem Viertel, also St. Pauli, Neustadt, vielleicht auch ein bisschen Sternschanze. Bisschen Altona, aber genau aus dem Viertel. Und da waren auch Spieler dabei, die tatsächlich auch später noch, 20, 30 Jahre später noch im Verein waren. An dieser Stelle sei zum Beispiel der Torwart Fritz Bergemann genannt, der auch Vorsitzender des Fußballausschusses war. Ein Mann namens Willi Spreckelsen, dessen Sohn sogar auch noch für St. Pauli gespielt hat. Und ja, da war zum Beispiel auch der dann spätere FC St. Pauli-Trainer Otto Schmidt, der hat übrigens auch das Tor zum 1:6 geschossen, also gerade das Ehrentor noch geschafft.
Da gab es also noch Hoffnung da beim 1:6 damals. Der ETV hingegen war damals schon ein sehr viel größerer Verein, nehme ich an, oder?
Genau, der Eimsbüttler Turnverband war deutlich mitgliederstärker, einer, ich glaube sogar bis heute, wenn ich mich nicht recht irre, einer der mitgliederstärksten Vereine Hamburgs. Mhm. Und damals war so die ganz große Zeit vom ETV war so ein bisschen vorbei. Also man hatte zum Beispiel 1921 2:1 Rapid Wien geschlagen. Damals war das ja so gang und gäbe, dass man internationale Freundschaftsspiele hatte, damals noch Gesellschaftsspiele genannt. Und diese Spiele waren natürlich immer so der Publikumsmagnet, weil, da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, die Ligastruktur hat es manchmal ein bisschen langweilig gemacht, weil man sehr oft gegen die gleichen Gegner ums Eck gespielt hat. Und deswegen musste man dann sich mal so internationale Gegner suchen. Deswegen kam zum Beispiel 1921 Rapid Wien vorbei. Und Rapid Wien war zu dem Zeitpunkt die beste Mannschaft Kontinentaleuropas. Klingt ein bisschen sperrig. Es ist aber nur so sperrig benannt, damit man die englischen Vereine ausschließt, weil die waren natürlich noch deutlich professioneller als die europäischen. Aber man muss auch dazu sagen, Rapid Wien war schon quasi eine Profimannschaft. Die sind dann auf Europatour gegangen und der Eimsbüttler TV hat sie dann mit 2:1 geschlagen. Und kleine Seitenanekdote, weil wir ja gerade eine Sonderausstellung immer noch haben im Museum. Und zwar über Max Kulik, den jüdischen Fußballer bei St. Pauli. Und der hat damals auch für den ETV dann gespielt, ist da hingewechselt, hat sich sportlich verbessert und dann eben auch dabei mitgeholfen, Rapid Wien mit 2-1 zu schlagen.
Schau an. Also damals so diese ja durchaus fast internen Wechsel beziehungsweise Wechsel zum Lokalrivalen, das war damals schon ein großes Thema.
Ja, also es ist tatsächlich mehr ein Thema, als man denkt. Man denkt ja damals immer so, die Spieler sind nie gewechselt, warum sollte man das tun? Aber auch das hat oft einfach den Grund, vielleicht jetzt nicht das große Geld, aber bei St. Pauli gab es zu diesem Zeitpunkt immer noch nur Asche. Mhm. Und der ETV hatte halt schon Rasen und auch eine viel bessere Infrastruktur. Und der FC St. Pauli hat so ein bisschen an der Infrastruktur gespart, Anfang der 20er Jahre. Also war so ein richtig... Ja, es war dann immer so, dass sich auch viele Mannschaften beschwert haben, denn auch zu diesem Zeitpunkt war ja auch schon Dom auf dem Heiligen Geistfeld. Und da muss ich auch dazu sagen, der FC St. Pauli hat auch damals schon am Heiligen Geistfeld gespielt. Und zwar war der Sportplatz, von dem ich gerade spreche, der war da, wo jetzt der U-Bahn-Ausgang St. Pauli am Heiligen Geistfeld ist. Direkt dort war der Platz in der Nähe der Millerntorwache. Das hat dem Platz dann eben auch den Namen gegeben später, mit dem daraus entstehenden Stadion, dem ersten, was dort bis Ende der 50er, Anfang der 60er stand. Und aber es war eben auch schon Dom und deswegen war für viele Mannschaften sehr unangenehm, bei St. Pauli zu spielen, denn es war sehr laut im Gegensatz zu anderen Stadien, denn der Dom war einfach damals schon sehr laut und voll und die Gerüche hätten wohl auch die gegnerischen Spieler oft irgendwie irritiert.
Heimvorteil würde ich das nennen für St. Pauli.
Ja, immer.
Das Stadion, das ist ja ganz interessant. Du hast gesagt, da wo heute die U-Bahn-Haltestelle St. Pauli ist, das wo war dann das erste Stadion und das gab es schon länger aber? Also vor 1924?
Genau, also wir können ja mal so einen Schritt zurückgehen, weil so ein bisschen in die Anfänge, weil die große Frage, die sich die Leute wahrscheinlich gerade stellen, ist, ihr redet die ganze Zeit von 1924, aber wir haben doch 1910 im Wappen.
Genau, das stimmt. Die Frage habe ich hier auch stehen, aber wir können sie auch jetzt stellen. Warum zur Hölle reden wir über 1924?
Genau, weil es ist, wie so im Fußball so oft, also ich glaube, der FC St. Pauli hätte die Möglichkeit, sich 4 verschiedene Daten aufs Wappen zu schreiben und sie wären alle gar nicht so falsch. Denn wenn man sich das mal so anguckt, ist es natürlich so, wenn man mal ganz weit ausholt, dass so Fußball und Gründungsdaten seiner Vereine sind ja irgendwie ein bisschen so ein, ja, also historisch nicht ganz korrekt. Denn der Hamburger Sportverein hat sich ja zum Beispiel nicht 1887 gegründet. Hamburger Sportverein hat sich 1919 gegründet und 1887 ist nur das Gründungsdatum von Germania, sozusagen dem ältesten der drei Vereine, die sich dort fusioniert haben. Also dachte man, dann nimmt man halt Germania als ältestes Datum. Sieht auch besser aus. Und beim FC St. Pauli könnte man, wenn man das dann sozusagen dann danach, wenn man danach geht, könnte man sagen, der FC St. Pauli von 1862. Denn der FC St. Pauli und sein Vorgänger, die Spiel- und Sportabteilung des St. Pauli-Turnvereins, war eben Teil, wie es schon sagt, vom Hamburg-St. Pauli-Turnverein. Der hat sich 1862 gegründet und hatte dann eine Sporthalle, so eine Turnhalle. Das waren halt Turner, also es hatte wirklich nichts mit kompetitivem Wettbewerbssport zu tun, sondern Turnen war sowas, ja, deutschnationales, väterländisches zum Vorbereiten auf Krieg und Verteidigung des Vaterlandes, also alles sehr unangenehme Dinge. Aber der Turnverein hat dann eben auch eine Sporthalle gebaut, beziehungsweise eine Turnhalle, und die war damals oben an der Feldstraße. Und dann hat der Turnverein...
Auch auf dem Heiligen Geistfeld, Entschuldigung, auch auf dem Heiligen Geistfeld?
Nee, es war sozusagen gegenüber, also gegenüber des Heiligen Geistfeldes, auf der anderen Straßenseite, an der Feldstraße. Mhm. Und dann haben aber die Turner schon angefangen, immer auf dem Heiligen Geistfeld so ein bisschen diesen Platz zu nutzen. Und als dann 1900 ungefähr hat der St. Pauli Turnverein gesagt, wir wollen eine neue Turnhalle und es soll die größte Norddeutschlands werden. Also ist man 1902, als man sie fertig gebaut hat, hat man die Turnhalle dann auf dem Heiligen Geistfeld gebaut und zwar gegenüber der Domschenke auf dem Heiligen Geistfeld. Mhm. Also kann man sich ein bisschen vorstellen, die stand sogar noch bis in die 50er Jahre. Es ist noch gar nicht, also es gibt sogar noch Farbfotos von der Turnhalle.
Und sag mal, die Turnhalle, also die haben gesagt, die wollen die größte Turnhalle Norddeutschlands bauen. Gab es so viele Mitglieder damals beim FC St. Pauli oder beim Vorgängerverein?
Nee, es gab tatsächlich gar nicht so viele Mitglieder. Erst diese Turnhalle hat das überhaupt erst so richtig ausgelöst. Ah, okay. Mhm. Aber Turnen war natürlich eine Bewegung. Das hatte total Zulauf damals. Und als dann die Turnhalle 1902 gebaut wurde und eröffnet wurde auf dem Heiligen Geistfeld, wurde die Altturnhalle natürlich abgerissen an der Feldstraße. Und da sehr viele Vereinsmitglieder im Karolinenviertel gewohnt haben, in der Marktstraße, hat man gesagt, wir würden gerne einen Durchbruch machen, dass wir auch dann direkt zum Heiligen Geistfeld kommen. Also wurde die Turnhalle abgerissen, ein Durchbruch gemacht und seitdem gibt es die Turnerstraße.
Ach, das ist ja cool.
Genau, die Turnerstraße, also die Straße der Turner zu ihrer Turnhalle auf dem Heiligen Geistfeld. Und genau, dann ist eben sozusagen, dann könnte man sagen, also der FC St. Pauli, wenn man sich rückbesinnt, 1862, wäre aber natürlich falsch, weil damals war an Fußball nicht zu denken. Und dann könnte man vielleicht auch noch 1898 nehmen, weil da hat sich nämlich diese sogenannte Spielabteilung innerhalb des Turnvereins gegründet. Und da wurde dann auch schon mal Fußball gespielt, aber nur sehr, ja, so beiläufig. Und da war dann natürlich sowas wie Faustball, Schlagball. Ich weiß, kennt man wahrscheinlich noch aus der Schule. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Völkerball. Aber bin ich mir gerade auch gar nicht so sicher.
Ja, ich habe das auch mal gespielt als Kind. Aber Moment, einmal diese Spiel, also das ist ja eine Geschichte, die viele Vereine durchlebt haben, dass aus Turnverein später die Fußballabteilung,
genau,
sozusagen sich ausgekoppelt haben. Und diese Spielabteilung, die gab es ab 1900, was hast du gesagt, 1898?
Ungefähr, genau.
Ungefähr. Und das war aber keine Abteilung, die gesagt hat, wir wollen Fußball spielen, sondern das war eine Abteilung, die hat gesagt, wir wollen Spiele spielen. Also, ja gut, Basketball gab es damals noch nicht, aber...
Ja, genau, aber so Wettbewerbsspiele, mhm, das, was eben damals mit Turnen eben auch gar nicht mal so gern gesehen war. Ne? Also kompetitive Sportspiele. Und Fußball war tatsächlich auch schon, wurde auch schon gespielt, wurde nicht viel gespielt, aber es gab es schon. Dann hat sich das eben so ein bisschen so Stück für Stück ergeben, denn damals war es so, dass Fußball war in England damals schon ein großes Ding. Also auch schon 1898 waren schon die Mannschaften, die wir eigentlich bis heute kennen, irgendwie dabei. Newcastle United, Blackburn Rovers, also Aston Villa. Mhm. Das ist schon eine Mordstradition, die da in England halt weiterhin im Fußball passiert. Und bei St. Pauli war es dann eben so, dass sich Stück für Stück eben diese sogenannte, vor allem von Turnvätern, englische Krankheit, wie es auch genannt wurde, dann eben in Europa, auf Kontinentaleuropa eben ausgebreitet hat. Was übrigens auch daran lag, dass viele englische Trainer nach Europa gekommen sind, um eben dann Fußball beizubringen. Und bei St. Pauli war es dann eben so, dass so in dieser Spielabteilung, dieser Sport- und Spielabteilung, die sich Stück für Stück eben immer selbstständiger gemacht hat innerhalb des Turnvereins, dass man dann irgendwann auch Plätze hatte und dann war einer der ersten oder eigentlich der erste Fußballplatz war neben der Turnhalle, hieß auch Platz an der Turnhalle und das war genau da, wo der U-Bahn-Ausgang St. Pauli ist zum Heiligen Geistfeld hin. Also genau da war dann ein Platz. Das Heiligen Geistfeld war damals eigentlich wie so eine Art Schotterwüste. Man sieht auch so alte Bilder, wenn da richtig viele Menschen Sport drauf gemacht haben, dann war das wie so ein Dust Bowl in Midwest in den USA. Mhm. Also das sah schon teilweise sehr dystopisch aus. Und genau, dann hat man da eben angefangen, Sport zu treiben. Was übrigens auch noch interessant ist, ist, dass die Spielabteilung von St. Pauli und dann eben später aus der FC St. Pauli geworden ist, gar nicht die ersten waren, die da Fußball gespielt haben. Die ersten waren tatsächlich unter anderem Viktoria. Viktoria Hamburg, die es ja heute noch gibt, SC Viktoria, großer Traditionsverein, gegründet als FC Viktoria auf St. Pauli auf dem Heiligen Geistfeld.
Ah, okay. Das heißt, die sind an die hohe Luft erst später gezogen dann.
Genau, genau. Viktoria war lange noch bis, glaube ich, in die 20er Jahre so eine Art Hybridverein, die sich sozusagen ihre Identität auf St. Pauli und an der hohen Luft hatten und dann irgendwann sich komplett an die hohe Luft bewegt haben.
Okay, also wir merken uns, der FC St. Pauli hat früher, also ist aus dem Turnverein, klar, das haben da viele sicherlich schon gehört, haben damals da gespielt, hatten damals den Sportplatz an der Turnhalle, was jetzt, wo heute die U-Bahn-Haltestelle St. Pauli ist. Und damals haben die auch ihr erstes Pflichtspiel, also zurück zum 10. August 1924. Das hat auch da auf dem Sportplatz stattgefunden oder beim ETV?
Das 1924 war beim ETV. Ich glaube, es war, warte, das gucke ich mal ganz kurz nach. Das war tatsächlich auch an der Hohe Luft. Das war tatsächlich direkt gegenüber vom Viktoria-Sportplatz.
Okay.
Die beiden Mannschaften waren sehr nah beieinander. Und nochmal drauf zurückzukommen, weil wir sind ja jetzt im Jahr 1924, also der FC St. Pauli hat sein Debütspiel gemacht und eben beim ETV verloren. Man hätte natürlich dann auch, oder ich fange nochmal neu an, es ist natürlich so, dass ich ja gerade meinte, ne, wir hätten jetzt auch noch 1898 aufs Wappen schreiben können, aber es steht ja, wie du ja schon gefragt hast, 1910 drauf, ne?
Mhm.
Und das geht eigentlich darauf zurück, dass in der Spielabteilung wurde dann eben immer mehr Fußball gespielt. Fußball war einfach ja landesweit und europaweit einfach wirklich auf dem Vormarsch. Alle wollten nur noch Fußball spielen. Junge Männer wollten eigentlich nur noch Fußball spielen. Und dann war es eben so, dass die Turner dann bereits 1907, 1908 auch die ersten Spiele gemacht haben, auch auswärtige Spiele in Cuxhaven und war ja natürlich damals ein großes Ding, weil so einfach war das natürlich nicht, irgendwie mit rein Amateursportlern irgendwie mal eben nach Cuxhaven zu fahren. Dann war 1909, im März war dann tatsächlich auch die erste auswärtige Mannschaft zu Gast am Millerntor, das war nämlich Schwerin. Und kurz nach diesem Spiel hat ein Mann namens Amandus Viert bereits die braun-weißen Trikotfarben für St. Pauli angemeldet und durchgesetzt im Fußballausschuss.
Aber nur für Fußball, nicht für die Turner.
Genau, also tatsächlich nur für die Fußballer innerhalb des Turnvereins, was eben auch damit sozusagen so ein bisschen den Weg zeigt, warum, darauf kommen wir ja gleich, der FC St. Pauli eben 1910 im Wappen stehen hat, weil man sich auf dieses Datum zurückbesinnt. Denn dann zur Saison 1910, 1911 hat sich dann die Spielabteilung des St. Pauli-Turnvereins erstmals am Ligabetrieb teilgenommen. Und genau, mit einem braunen Trikot, also braun-weißes Trikot, mit einem Wappen, was dem von heute sehr ähnlich ist. Auf dem Heiligen Geistfeld, auf dem Platz neben der Turnhalle.
So, und jetzt drehen wir es aber nochmal um. Du hast jetzt gerade gesagt, St. Pauli hat sich 1910 zum Spielbetrieb angemeldet. Und jetzt reden wir aber über 14 Jahre später über das erste Pflichtspiel des FC St. Pauli. Wie passt denn das zusammen?
Genau, das ist tatsächlich auch eine komplizierte Geschichte, die viel damit zu tun hat, wie damals auch Sport wahrgenommen wurde. Also der FC St. Pauli oder die Spielabteilung des St. Pauli-Turnvereins, die Fußballer, wurden unter anderem angeleitet von einem Mann namens Henry Reder, der auch später der erste Präsident des FC St. Pauli werden sollte. Und Henry Reder war im Turnrat, um eben sozusagen die Belange der Fußballer und der Spielabteilung durchzusetzen. Es war dann so, dass die deutsche Turnerschaft, also sozusagen der Überverband, so ein bisschen wie der DFB, das nicht gerne gesehen hat, dass Fußball innerhalb eines Turnvereins stattfindet. Also es war zwar erlaubt, was dann aber sich tatsächlich in der Weimarer Republik dann so durchgesetzt hat, ist, dass die deutsche Turnerschaft gesagt hat, wer bei uns Fußball spielt innerhalb eines Turnvereins, darf nicht an Wettkämpfen des Deutschen Fußballbundes teilnehmen. Das heißt also, dass zwar weiterhin Fußball gespielt werden durfte, aber innerhalb nur eines sozusagen der deutschen Turnerschaft in deren eigener Fußballliga.
Okay.
Die war natürlich aber in einem sehr schlechten oder kaum relevanten Zustand. Also mussten sich die Fußballer und vor allem die Fußballer St. Pauli dann natürlich überlegen, was machen wir jetzt? Und der Turnverein hat sich auch dagegen gewehrt. Man hätte das gerne beibehalten. Da gab es dann auch Aufzeichnungen davon, dass der damalige langjährige Vorsitzende des St. Pauli-Turnvereins, Ludwig Nathan, ein jüdischer Geschäftsmann, lange darum gekämpft hat, dass die Fußballer weiterhin im Verein bleiben können und das sozusagen als Rückschlag gewertet hat, weil eben Turn, er damals schon wusste, Turn allein wird die jungen Leute nicht mehr begeistern. Wir brauchen eben auch sowas wie Fußball. Hat dann aber nicht geklappt und die Fußballer haben sich also genötigt gefühlt, im Jahr 1924 ihren eigenen Verein zu gründen. Und am 5. Mai 1924 im Hotel Mau in der Neustadt, das Hotel gibt es übrigens noch, heißt jetzt Novum Hotel, aber es ist immer noch das gleiche Gebäude, wurde dann der FC St. Pauli gegründet. Das Hotel ist am Holstenwall und dann wurde sozusagen offiziell bestätigt, ab dem 5. Mai 1924 heißen wir ab jetzt FC St. Pauli von 1910, denn man besann sich zurück auf seine Anfänge als Fußballer im Turnverein. Und ja, das Personal war auch das gleiche wie damals beim Turnverein. Da kam niemand Neues dazu und da ging auch niemand weg, sondern alle sind quasi geschlossen in den FC St. Pauli eingetreten. Und dann war der erste Vorsitzende des FC St. Pauli Henry Reda. Der Schriftführer war ein Mann namens Johnny Soldwedel und der erste Kassierer war ein Mann namens Johnny Barkhusen.
Ding Dong, Werbung. Ich und wir als Millerton freuen uns sehr, dass wir die auch zur neuen Saison die Kehrwieder Kreativbrauerei als Partner bei uns haben. Und jetzt gerade im Sommer, gerade wenn es besonders heiß ist, trinke ich persönlich total gerne das Coconut Grove von Kehrwieder. Ein juicy Pale Ale und das Besondere daran ist ein alkoholfreies Pale Ale, was die Kehrwieder Kreativbrauerei wie folgt beschreibt. Super fruchtig, nicht bitter, herrlich tropisch, entspannt und gelassen. Genau wie Coconut Grove, der Stadtteil von Miami an der Ostküste der USA, der unser geliebtes Zuhause auf Zeit war und von dem aus wir die kreative Bierwelt der USA kennen und lieben gelernt haben. Schmeckt nach Pina Colada, Ananas trifft auf Kokosnuss mit einem Hauch von Pink Grapefruit, nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Ich persönlich würde das mit der Kokosnuss vielleicht nicht ganz so bestätigen können, aber das mit der Ananas auf jeden Fall und der Pink Grapefruit auch. Ich kann nur jedem empfehlen, vor allem diejenigen, die gerne alkoholfreies Bier trinken, alkoholfreies Pale Ale trinken, dieses Coconut Grove von Kehrwieder zu probieren. Ding Dong, Werbung, Ende. So, da sind wir wieder zurück. Okay, wir haben jetzt 1924, Anmeldung zum Pflichtspielbetrieb. Und die Turner, das habe ich jetzt richtig verstanden, Christopher, die Turner, die wollten im Grunde mit Fußball nichts zu tun haben. Ist das richtig?
Ja, so halb. Also tatsächlich schon, aber nur in ihrem eigenen Ligabetrieb. Also das sozusagen, dass man eben nicht mehr, es sollte alles unter einem Dach stattfinden und eben nicht beim DFB und der Norddeutsche Fußballverband, ne, wie es damals alles noch sehr aufgesplittert war, aber das ging natürlich ineinander über. Der DFB war ja auch schon existent. Und man wollte eben raus aus diesem Ligasystem. Das wollten natürlich die meisten Fußballer nicht, denn dort waren die besten Spieler, da war der HSV, da war der Eimsbüttler TV, da war SC Viktoria, da war SV St. Georg, also das waren so Alter 93, also da wollte man sein, wenn man sich messen wollte mit den anderen.
Okay, und das ist ja total ungewöhnlich. Ich würde aus ökonomischer Sicht ja sagen, okay, ich bin irgendwie Teil eines Vereins und da entsteht ein Markt, alle wollen auf einmal diese neue Sportart ausprobieren. Und massiv viele wollen das machen, dann würde ich ja alles tun als Verein, um denen das zu ermöglichen. Hätte ich jetzt gesagt, aber du hattest ja auch schon von dieser Krankheit aus England gesprochen, dass das wohl auch nicht die ganze Zeit so gern gesehen war, das Fußballspielen an sich.
Genau, das waren natürlich dann starke Ressentiments gegenüber Engländern oder Briten. Es war aber tatsächlich so, dass der St. Pauli Turnverein schon gerne die Fußballer behalten hätte und denen das auch ermöglichen wollte und auch gedroht hat, aus der deutschen Turnerschaft auszusteigen, beziehungsweise oder ihnen angedroht wurde, rausgeschmissen zu werden, was dann für den St. Pauli Turnverein aber dann doch ein zu krasser Schritt gewesen wäre. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Fußballer sich immer so ein bisschen, während eben bei anderen Vereinen wie Alter 93, das waren reine Fußballvereine. Hamburger SV hatte zwar eine riesige Breitensportabteilung, aber der Fußball war da immer Nummer eins. Und das wollten natürlich die Fußballer aus St. Pauli natürlich auch. Und wenn man sich dann so das damals anguckt, dann war da schon oft sehr viel Unzufriedenheit darüber, dass man so ein bisschen so nur so ein Nebenaspekt im Mutterverein, St. Pauli-Turnverein war. Und deswegen hat man sich dann, nachdem das auch diese sogenannte reinliche Scheidung, wie das dann eben hieß, also die Trennung von Fußballern, die im Verband antreten wollen, und den Turnern, das wurde eben reinliche Scheidung genannt. Das wurde nach einem Jahr, glaube ich, wieder aufgelöst. Als Beispiel wäre hier genannt zum Beispiel 1860 München. Dort sind die Fußballer dann wieder zurück in ihren Turnverein. Bei St. Pauli war das nicht der Fall. Die Fußballer haben sich wahrscheinlich dann gedacht, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Du hast schon angedeutet, du hast schon viele Namen von großen Hamburger Vereinen mit viel Tradition jetzt genannt. Jetzt haben wir 1924, St. Pauli hat sein erstes Pflichtspiel bestritten gegen ETV, 1-9 verloren. Gegen wen haben die denn in dieser Saison noch gespielt und wie war allgemein dieser Ligabetrieb organisiert? Kann man sich das schon vorstellen, wie jetzt, sagen wir mal, so eine Landesliga in Hamburg oder so?
Ja, man, also das tatsächlich, man muss sich das noch ein bisschen anders vorstellen. Also die erste Liga, also früher hieß es noch A-Klasse, die wurde dann Anfang der 20er in zwei Teile geteilt, und zwar den Alsterkreis und den Elbekreis. Und im Alsterkreis der FC St. Pauli gespielt. Und zwar gegen den Hamburger SV, gegen Eimsbüttler TV, gegen SC Viktoria, gegen den SV St. Georg, dann gegen SV Polizei, das war damals auch ein sehr großer Club, den Wandsbecker FC und SC Concordia. Das waren so die Gegner damals. Und es gab auch Auf- und Abstiege. Und was natürlich... das hatte natürlich einfach auch den Grund, du konntest nicht immer spielen. Also du hättest keinen straffen Ligabetrieb mit 50 Pflichtspielen die Saison da durchziehen können. Das waren ja alles Amateure. Und deshalb hat man sich kleine Ligen gewählt. Kurze Wege, keine Kosten. Und das hatte aber natürlich dann immer den Nachteil, dass die Fans dann immer sagten, wenn man jetzt zum fünften Mal gegen St. Georg gespielt hat, das ist dann auch nicht mehr so der Hit. Also gab es dann natürlich... ja, immer mal wieder, was ich schon anfangs erwähnt habe, diese ja, internationalen Spiele oder zumindest, dass man sich mal mit den Elbe-Kreis-Mannschaften mal ja, in den Wettbewerb begeben hat. Also dann hat der HSV auch mal gegen Altona 93 gespielt. Und genau, der HSV war in diesem Jahr 24-25 dann auch der Staffelsieger und später auch norddeutscher Meister. Da hat man dann zum Beispiel gegen Mannschaften wie Werder Bremen, Holstein Kiel gespielt. Und die, wer dann sozusagen die norddeutsche Meisterschaft gewonnen hat, der war, hat sich dann wiederum für die Meisterschaft qualifiziert. Und dann gab es natürlich auch die großdeutschen Meisterschaftsspiele. Also es war sozusagen immer in sehr vielen kleinen Staffeln organisiert. Und immer wenn man diese gewonnen hat, ist man eine Stufe höher gerutscht. Und der HSV war natürlich damals einfach das Nonplusultra und hat da eigentlich regelmäßig die norddeutsche Meisterschaft gewonnen und manchmal eben auch sogar die deutsche Meisterschaft.
Okay. Das ist natürlich auch heute noch so, der HSV ist natürlich ja, viel, viel, viel größer und hat natürlich auch, ja, auch schon lange nichts mehr gewonnen. Wir haben was gewonnen und damit springen wir einmal kurz in die Gegenwart.
Ja.
Wir haben eine Meisterschale gewonnen und Christopher, du bist wahrscheinlich die Person, die am genauesten momentan weiß, wo sich diese Meisterschale gerade befindet.
Ja, also Stand jetzt, in dieser Minute, wo wir diese Aufzeichnung machen, wird die Meisterschale vermutlich gerade...
Bei dir auf dem Schoß.
Bei mir gerade auf dem Schoß sitzen, da wo sie natürlich hingehört. Die wird wahrscheinlich gerade verarbeitet für eine Vitrine, die dann ab dem 10. August im FC St. Pauli Museum zu sehen ist. Und vorher wird sie aber nochmal vor dem Spiel gegen Bergamo für eine Fotoaktion herhalten. Und dann ab dem 10. ist sie offiziell im FC St. Pauli Museum zu sehen. Und das ist natürlich gleichzeitig mit dem Spiel gegen Bergamo natürlich auch, da treffen gerade viele historische Momente aufeinander. Denn das Spiel gegen Bergamo ist, wenn alle ZuhörerInnen richtig gerechnet haben, natürlich fast minus einen Tag, genau 100 Jahre nach dem ersten Spiel als FC St. Pauli. Deswegen wir natürlich auch gerade da so ein bisschen versuchen, das Historische, wie wir es jetzt hier gerade im Podcast machen, auch so ein bisschen aufzuarbeiten, weil es eine sehr spannende Geschichte ist. Aber natürlich ist auch die Meisterschaft sehr spannend. Und was wir sozusagen in diesem Raum, in dem wir dann die Meisterschale ausstellen, den wir extra gebaut haben, den Raum immer innerhalb des Museums, in diesem Raum wollen wir eben auch nicht nur die Meisterschale ausstellen, sondern wir wollen natürlich auch noch auf einen anderen wichtigen Titel hinweisen. Vielleicht einen der wichtigsten Titel, den der FC St. Pauli jemals gewonnen hat.
Oh, darf ich raten?
Ja.
OZ-Pokal 2005.
Richtig. Richtig. Und jetzt könnte man natürlich auflösen oder man sagt den Menschen,
kommt einfach vorbei ins Museum.
Kommt ins Museum und ratet, warum der OZ-Pokal 2005 vielleicht überhaupt erst der Auslöser dafür da war, dass wir jetzt Meister der zweiten Liga werden können.
Schön, schön. Und sag mal, also das ist eine Dauerausstellung jetzt, das bleibt auch dauerhaft da bei euch, die Meisterschale?
Genau, die Meisterschale ist jetzt, bis nicht irgendwas Neues dazukommt und wir wieder einen neuen Raum bauen müssen. Ich hoffe ja erstmal nicht, also bitte, bitte keine Titel, das, das kann man ja gar nicht, kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Genau, die wird jetzt in die Dauerausstellung übernommen und wir werden dann eben auch natürlich auch das immer mal wieder erweitern. Und das ist momentan noch das Original, muss man auch dazu sagen, ganz wichtig. Wir werden auch immer mal wieder Aktionen machen, wo dann Fans sich auch damit fotografieren lassen können, logischerweise. Das ist ja, macht man ja heute so. Und was auch noch ein Teil dieser Ausstellung ist, das ist natürlich erstmal eine Sonderausstellung, die wir dann so ein bisschen mit auf lange Sicht mehr einarbeiten, noch in unsere Dauerausstellung. Aber es wird dann auch, wir hatten eine Fotoaktion gemacht und bei dieser Fotoaktion sollten Fans ihre Aufstiegsfotos oder ein Foto, was sie mit dem Aufstieg verbinden, einreichen. Und da haben wir über 1000 Einsendungen bekommen. Und diese Fotos sind natürlich dann auch in der Ausstellung zu sehen. Die werden jetzt quasi diesen Raum noch verschönern.
Also ab Samstag, 10. August, kann man sich im Museum, im FC St. Pauli Museum, die Meisterschale anschauen. Ein, zwei Stimmen gibt es dazu auch, ohne zu viel zu verraten. Aber ich weiß das zufällig, dass es da ein, zwei Stimmen auch zu hören gibt, vielleicht als Installation.
Ja, weiß ich auch. Aber wir lassen uns natürlich trotzdem nochmal überraschen.
Genau, so machen wir das. Christopher, vielen Dank für diesen Einblick in das erste Pflichtspiel des FC St. Pauli gegen den ETV. Jetzt habe ich meine letzte Frage, ist natürlich, St. Pauli verliert 1-9 gegen den ETV. Wann haben Sie denn das erste Pflichtspiel gewonnen?
Ja, das kann ich nämlich auch dir relativ genau sagen, denn es gab auch nur 14 Spiele. Da sieht man, die Liga war dann doch überschaubar. Man ist übrigens auch nicht abgestiegen, nochmal ganz wichtig.
Ne? Das Wer ist denn jetzt abgestiegen in der Saison?
Also der erste Sieg war dann ein 2-1 bei Viktoria am 5. Oktober 1924.
Die sind dann aber damals schon an der Hohe Luft gewesen.
Genau, die waren damals an der Hohe Luft. Wir haben auch 3-0 bei Concordia gewonnen und 1-0 bei Wandsbek und sind tatsächlich zu Hause ohne Sieg geblieben. Im Gegensatz zu heute. Und wir haben natürlich auch in dieser Saison das erste Derby als FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein gespielt.
Und jetzt hast du die Siege ja schon aufgezählt. Ich mag gar nicht fragen, aber wie ist es denn ausgegangen?
Ja, das ging dann 0-9 aus. Und St. Pauli war offenbar auch nicht in der Lage, 11 Spieler auf den Platz zu schicken.
Oh.
Das war dann ein bisschen ein bitterer Abend für den FC St. Pauli. Aber, was man auch noch natürlich erwähnen muss, der HSV hatte damals halt auch wirklich die stärkste Mannschaft und hatte ja noch unter anderem im Sturmzentrum Otto, genannt Tull Harder, der ein oder anderen Person, geschichtsinteressierten Person noch bekannt, war ja dann später verurteilter Kriegsverbrecher und Aufseher im KZ Neuengamme und große, vor allem damals, eine der größten Fußballstars Deutschlands.
Mhm. Und ich gehe davon aus, dass wenn St. Pauli nicht mit 11 Mann antreten konnte, dass der HSV sich es nicht hat nehmen lassen, so fair zu sein und trotzdem mit 11 Leuten zu spielen.
Richtig? Ja, natürlich. Ja. Also das 0-9 und trotzdem nicht aufgehört. Permanentes Tore schießen beim HSV, den FC St. Pauli zermürbt. Mhm. Aber genau, und dann sind wir aber tatsächlich als 6. von 8 nicht abgestiegen. Und ja, in der Folgesaison sind wir dann allerdings als Tabellenletzter abgestiegen und das nach 5 Jahren Erstklassigkeit in Folge. Also die 20er Jahre waren jetzt noch nicht die goldene Zeit des FC St. Pauli.
Okay, und dann ging es aber runter. Also der Ligabetrieb selber war dann schon so organisiert, dass es dann mehrere Staffeln darunter gab dann auch?
Genau, also das ist ein sehr komplexes System. Es gab dann auch die 1B und Liga und das hatte damals tatsächlich alles, war das noch so ein bisschen so im Aufbau. Und jedenfalls der FC St. Pauli hat dann schon auch ein bisschen gebraucht, um sich wieder nach oben zu kämpfen, was dann ja so richtig erfolgreich erst so in den Anfang 30er Jahren dann wieder funktioniert hat. Und Genau, dann war es eben so, dass die wirklich goldene Zeit des FC St. Pauli dann eben nach dem Krieg erst, nach dem Zweiten Weltkrieg dann überhaupt erst begonnen hat, als man dann eben mehrfach in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft stand.
Damit befassen wir uns dann mit einem vor dem Spiel Spezial in 25 Jahren, würde ich sagen. Genau, da machen wir das dann nämlich, wie der FC St. Pauli in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft gekommen ist.
Der FC St. Pauli fast mal deutscher Meister geworden wäre.
So knapp. Und dann befassen wir uns noch mit dem ersten Fernsehspiel aller Zeiten, was jemals im Fernsehen übertragen wurde, vom Millerntor nämlich.
Das war eben auch der FC St. Pauli.
Also können wir alles machen. Wir haben noch tolle Termine, allerdings liegen die noch in durchaus sehr ferner Zukunft.
Wir freuen uns erstmal alle 100 Jahre, deswegen.
Wir freuen uns erstmal total, oder ich freue mich total auf diese Ausstellung bei euch im Museum, mir das anzuschauen, wie ihr das gemacht habt, die Meisterschale selber zu sehen. Ich habe sie selber, muss ich auch ehrlich sagen, obwohl ich das gerne gemacht hätte, aber ich habe jeden Moment verpasst bisher, der sich mir geboten hätte, um die Meisterschale mal selber in die Hände nehmen zu können. Das habe ich alles verpasst und ich bin total getroffen bisher und hoffe, dass ich das noch irgendwie wahrnehmen kann und bin total gespannt, wie das bei euch ist. Und ich danke dir sehr, Christopher, für diesen Einblick in die Geschehnisse, in die Situation rund um den FC St. Pauli vor 100 Jahren, rund um das erste Pflichtspiel gegen den Eimsbüttler Turnverband. Diesmal habe ich es sehr richtig gesagt.
Ja, danke, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.